Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Be Ready for Yourself. Ich freue mich, wie jedes Mal, dass du wieder eingeschaltet hast und dieser Folge lauschen möchtest. Ja, heute lade ich dich, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ganz bewusst ein, es dir innerlich und äußerlich wirklich gemütlich zu machen. Dich ganz bewusst zu fragen, ob du gerade aufnahmefähig bist oder den Podcast vielleicht doch noch eher nebenbei hörst. Ich lade dich ein zu schauen, ob du gerade die Kapazität hast, dich dem Thema Verlusttrauma, um das es heute in der Podcast-Folge geht, ja wirklich zuzuwenden und zu widmen. Die Beschäftigung mit solchen tiefen Themen ist nämlich unglaublich wertvoll. Und das Interesse daran zeigt, dass etwas in uns verstehen möchte, transformiert und auch sich integrieren möchte. Gleichzeitig neigen wir manchmal dazu, alles zu einem Thema aufzusaugen, um ja nichts auszulassen, um alles ganz genau zu verstehen, natürlich um eine Erleichterung zu erleben. Und dabei vergessen wir manchmal, dass es auch den nötigen Raum und die innere Kapazität dafür braucht, sich solchen Themen wie dem Thema Verlusttrauma zuzuwenden. Und ich erinnere dich also gleich vorweg daran, dass es am allerbesten ist, wenn du dich solch intensiven Themen nur widmest, wenn du gerade wirklich aufnahmefähig bist. Schau deshalb, dass du es ganz gemütlich und wohlig hast. Vielleicht möchtest du dir eine Decke über die Beine legen oder ein Kissen in den Arm nehmen und jetzt erstmal nochmal in deinen Körper einchecken, bevor es losgeht. Verlusttrauma ist nämlich ein Thema, das bei sehr vielen Menschen eine wichtige Rolle spielt, ohne dass es ihnen bewusst ist. Verlustangst steht hinter verschiedenen Symptomen und Belastungen, die wir damit vielleicht nie wirklich in Zusammenhang gebracht haben. Vielleicht haben wir auch schon mal darüber nachgedacht, ob wir eventuell ein Verlusttrauma erfahren haben, um dann festzustellen, dass wir uns an nichts oder nur sehr wenig in unserer Kindheit erinnern können. Weil es so vielen Menschen so geht, freue ich mich, mit dieser Podcast-Folge die Ursachen und Symptome von Verlusttrauma mit dir teilen zu können. Eben weil wir nicht wissen, was alles ein Verlusttrauma auslöst, ist es oft schwer, die Ursache unserer Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen einem solchen zuzuordnen. Natürlich wünsche ich mir, dass du nichts von dem, was ich gleich erzähle, selbst erlebt hast. Falls du dich jedoch in meinen Beschreibungen wiedererkennst oder du spürst, dass dein Körper mit meinen Worten in Resonanz geht, dann ist das etwas Gutes. Zu dieser Haltung möchte ich dich einladen, denn es ist deshalb etwas Gutes, weil du damit eine Ursache für dein Erleben entdeckst, für die es einen bekannten Weg der Veränderung gibt, den du gehen und dich damit von den belastenden Folgen eines Verlusttraumas befreien kannst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich teile in der Folge auch einiges über mein Verlusttrauma, deshalb fühl dich gesehen mit deinen Gefühlen und Überzeugungen. Du bist nicht allein. Ich und viele andere kennen, was du erlebst. Hab nun eine gute Zeit des Lauschens mit hilfreichen Erkenntnissen. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich gehe nun erstmal auf die Ursachen von Verlusttrauma ein und nenne dann zwischendurch immer wieder Traumafolgen, denen wir im Alltag begegnen können, an denen wir dann erkennen können, ob wir mit einem Verlusttrauma zu tun haben oder nicht. Beziehungsweise die uns motivieren können, genauer hinzuschauen. Ganz allgemein ist die Ursache von Verlusttrauma der Verlust einer primären Bindungs- oder Bezugsperson. Der frühe Tod der Mutter oder des Vaters etwa im Kindesalter oder Bindungsabbrüche generell sind klassische Formen eines Verlusttraumas. Bindungsabbrüche können auch durch eine Krankheit einer Bezugsperson entstehen, wenn diese längere Zeit zum Beispiel im Krankenhaus verbringen muss. Für die kindliche Psyche ist dieser Verlust der gewohnten Bindungsperson eine Katastrophe, und zwar auf allen Ebenen. Verlusterfahrungen führen zu bodenlosen Ängsten, tiefer Trauer, starker Verwirrung und vielen verschiedenen heftigen Gefühlen bis hin zu Ohnmacht, Orientierungslosigkeit und Einsamkeit. Ein Verlusttrauma, selbst wenn es liebevoll und wohlwollend begleitet wird, hinterlässt dennoch häufig dauerhaft Spuren in der Psyche eines Kindes. Die Intensität des Traumas hängt aber, wie bei allen anderen Arten von Trauma, immer von der Begleitung danach ab. Erleben wir nach einer potenziell traumatischen Erfahrung viel Hilfe und Geborgenheit, sind die Folgen gänzlich anders und die Transformation der Wunden ist deutlich besser als ohne diese gefühlte Unterstützung und Sicherheit kurz nach der Erfahrung. Und damit nähern wir uns dem Bereich, wo weniger eindeutige Verlusttraumata ihre Ursache haben. Der frühe Tod eines Elternteils ist mittlerweile wahrscheinlich für jeden Menschen klar erkennbar ein schwerer Verlust. Verlustängste können ihre Ursache aber auch in Erfahrungen haben, die weitaus unerkannter bleiben. Ein Verlusttrauma kann auch entstehen durch die Trennung der Eltern, durch den Tod von Großeltern, durch Umzüge und den damit einhergehenden Verlust von Freunden, genauso wie durch Mobbing, den Verlust eines Haustiers oder andere Bindungsverluste, die ein Kind also während des Aufwachsens erlebt. Ein Verlusttrauma entsteht häufig, weil Kinder in solchen Prozessen manchmal völlig untergehen, nicht angemessen begleitet werden und deshalb nicht verstehen, was in ihrem Inneren an Gefühlen tobt. Sie bleiben mit ihren Gefühlen allein, vielleicht weil die Eltern wegen ihren eigenen Problemen keine Kapazität für die Kinder haben oder auch deshalb, weil Erwachsene nicht bemerken, wie sehr das Kind von einem Verlust betroffen ist. Besonders Kinder in den ersten 3 Lebensjahren wird zu leicht unterstellt, dass sie einen Verlust, zum Beispiel von den Großeltern oder von einem Tier, noch nicht richtig mitbekommen und verstehen. Aber gerade wenn die Person oder das Tier, die verloren wurden, für das Kind eine wichtige Bezugsperson war, dann spürt es den Verlust deutlich und braucht Begleitung. Ich kenne das aus meinem eigenen Erleben, weil meine Oma zum Beispiel in meinem Alter von 3 Jahren verstorben ist. Und für mich war das nie wirklich präsent. Erst als ich mich meinen Traumata zugewandt habe, konnte ich diese Trauer spüren, die da in mir gesteckt hat, wenn ich an den Tod von meiner Oma dachte. Und ich glaube auch nicht, dass es für meine Eltern nachvollziehbar war bzw. erkennbar war, dass dieser Tod meiner Oma für mich so eine relevante Situation war. Und ich denke, so geht es vielen, vielen, vielen Eltern, dass dass wir einfach immer noch glauben, dass die ersten 3 Lebensjahre für uns Kinder, Menschen nicht wirklich relevant sind, weil wir ja noch nicht so viel verstehen. Aber unser Körper, der merkt sich solche Sachen so intensiv, da werde ich gleich noch näher drauf eingehen. Und genau, also ein weiterer Grund zum Beispiel für ein Verlusttrauma, und da geht es auch um dieses Körpergedächtnis. Und dieser Grund für ein Verlusttrauma, den ich gleich mit dir nenne, der ist mir auch sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Und dieser wird nämlich auch noch viel zu wenig beachtet. Und dabei geht es nämlich um den Verlust eines Zwillingsgeschwisterkindes im Mutterleib. Studien zeigen nämlich, dass rund jedes 10. Baby, das allein zur Welt kommt, sein Leben ursprünglich als Zwilling begonnen hat. Und um diese allein zur Welt gekommenen Babys geht es mir bei der Betrachtung dieser Ursache eines Verlusttraumas. Es gibt auch Drillinge, wovon dann 2 der 3 sterben und nur eines tatsächlich zur Welt kommt. Ich habe selbst eine Freundin, die 2 Geschwisterchen in der Schwangerschaft verloren hat und das zu einem Zeitpunkt, zu dem deren kleine Körper schon so weit ausgebildet waren, dass sie nach der Geburt sichtbar waren, also mit Haaren zum Beispiel und Knochen. Ich selbst hatte vermutlich 1 Zwillingsgeschwisterchen. Dieses ist jedoch so früh gestorben, dass keine körperlichen Anzeichen für dieses übrig waren. Mein Körper jedoch, der signalisiert mir ziemlich deutlich und mit unterschiedlichen Reaktionen und Erinnerungsfragmenten, dass ich diese traumatische Verlusterfahrung gemacht habe. Und Babys, die während einer Schwangerschaft ihr Geschwisterchen verlieren, sind wirklich hautnah dabei, während ein Mensch, der ihnen zutiefst verbunden und nahe steht, also das ist eine Verbundenheit, die wir uns kaum vorstellen können als Erwachsene. Ich kann sie nur nachvollziehen, weil ich sie halt in traumasensiblen Sitzungen wirklich spüren darf. Und dieses Wesen stirbt hautnah, während wir da dabei sind als alleingeborener Zwilling. Und das ist eine überwältigende und traumatisierende Verlusterfahrung, die das Leben von Betroffenen nachhaltig beeinflusst. Wie sehr diese Erfahrung einen Menschen beeinflusst, hängt jedoch auch von der Bindungssicherheit, besonders mit der Mutter während und nach der Geburt ab. Und mit Blick auf diese Bindungssicherheit, welche die Mutter ihrem alleingeborenen Zwillingskind anbieten kann, ist es lohnenswert zu hinterfragen, ob die Mutter selbst vielleicht ein alleingeborener Zwilling ist. Dieses Phänomen, dass die Mutter und wiederum das eigene Kind beide ein alleingeborener Zwilling sind, habe ich in meinem Umfeld mehr als einmal erlebt und das hat wiederum starke Auswirkungen auf die Bindung zwischen Mutter und Kind. Es entscheidet demnach, wie prägend und traumatisierend der Verlust des Zwillings am Ende wirklich ist. Aber so oder so ist diese Verlusterfahrung während der Schwangerschaft sehr prägend und es ist eine große Chance, wenn wir uns dieser zuwenden und sie integrieren. Viele Betroffene erleben die Verarbeitung dieser Situation als wirklichen Beginn ihres Lebens. Alleingeborene Zwillinge tragen nämlich oft enorme Schuldgefühle für den Tod ihres Geschwisterchens in sich und erlauben sich deshalb gar nicht wirklich zu leben. Diese Erfahrung beeinflusst nämlich ihr Denken, ihr Fühlen und ihr Verhalten. Auf mehr gehe ich an dieser Stelle jetzt zu dem Thema nicht ein, weil ich könnte darüber, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen. Wenn du jedoch mit meinen Worten in Resonanz gehst, dann lade ich dich ein, dich für diese mögliche Erfahrung auch in deinem Leben zu öffnen. Ich empfehle dir dann jedoch auch dringend eine traumasensible Begleitung, denn die damit einhergehenden Emotionen sind wirklich intensiv und brauchen einen geschützten und ausgebildeten Rahmen, um sie zu verarbeiten. Dass ich das jetzt sage, soll dich in keiner Weise abschrecken, dich dem zuzuwenden, sondern nur dafür sensibilisieren, für die Intensität und Wichtigkeit dieser Erfahrung im eigenen Leben. Ich weiß ja aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinem eigenen Erleben, wovon ich spreche. Denn ich habe jahrelang mit spielerischer Freude meine Emotionen erforscht und durchlebt. Mir konnte es nicht tief genug gehen. Aber als mein Körper langsam diese Emotion dieser frühen und sehr intensiven Situation in meinem Leben an die Oberfläche meines Bewusstseins kommen ließ, wurde ich langsamer. Ich wurde achtsamer und habe langsamer diese Emotionen reflektiert und erspürt und konzentriere mich mehr darauf, meine Ressourcen und Selbstregulationsfähigkeit zu kultivieren und dann wirklich bedachter und mit professioneller Begleitung mache ich das auch, diese in mir gespeicherten Emotionen zu durchfühlen. Also ich bin da auch immer noch dabei, diese Erfahrung zu verarbeiten und bin super, super überrascht, wirklich immer wieder, was mein Körper für Überlebensenergien abgespeichert hat. Und gleichzeitig bin ich auch zutiefst dankbar und froh, dass ich diesen Verlust entdeckt habe und jetzt verarbeiten kann. Denn die Verarbeitung solcher Verlusterfahrungen macht es uns erst möglich, aus Überlebensstrategien wie zum Beispiel der Unterwerfung in Beziehungen herauszuwachsen. Solange wir ein Schuldgefühl, zum Beispiel in dem Fall für den Tod eines anderen Menschen in uns haben, ist es auch, denke ich, gut nachvollziehbar, dass wir nur mit wirklich guter Selbstregulationsfähigkeit in Konfliktsituationen emotional unabhängig zu unseren Bedürfnissen stehen können. Denn ein solcher Verlust führt dazu, dass, und das gilt für jede traumatisierende Verlusterfahrung, dass wir eben eine enorme Angst davor haben, wieder verlassen zu werden. Somit geraten wir leicht in die Unterwerfungsreaktionen, lassen dadurch unsere Bedürfnisse hinten runterfallen, achten unsere Grenzen nicht und landen in toxischen Beziehungen, in denen wir abgewertet und weiter in unserem Selbstwert verletzt werden. Ein authentisches und erfülltes Leben, in dem wir uns mit allem, was uns ausmacht, zeigen und unsere Bedürfnisse sich wirklich erfüllen können, lässt sich mit einer unverarbeiteten Verlusterfahrung vielleicht gar nicht realisieren. Also so zumindest meine eigene Erfahrung bis heute. Verlusterfahrungen führen nicht immer nur zur Unterwerfung, die ich gerade genannt habe, sondern auch zu anderen Überlebensstrategien und darauf gehe ich gleich noch etwas ein. Nun jedoch noch ein Blick auf ein weiteres Erlebnis, das ein Verlusttrauma erzeugen kann. Das Zwillingsthema liegt mir aufgrund meiner persönlichen Erfahrung sehr am Herzen, deshalb habe ich diesem jetzt in der Folge etwas mehr Raum gegeben. Ebenso schmerzhaft und prägend und leider auch sehr häufig vorkommen ist jedoch auch die Trennung von der Mutter und dem Kind kurz nach der Geburt. Wenn ein Baby nicht bei seiner Mama oder anderen Bezugspersonen sein darf, führt das zu einem schweren Verlust und tiefen Ängsten. Und das nicht nur für das Baby. Das Trennen von Mutter und Baby entspricht auch überhaupt nicht der Biologie einer Mutter und führt auch bei ihr zu unterschwelligen Verlustgefühlen oder kann dazu führen. Gerade in den 70er Jahren hat es sogar die Wissenschaft noch empfohlen, dass Mutter und Kind nach der Geburt getrennt werden. Dadurch leiden heute viele Menschen, die in diesem Zeitraum geboren wurden, unter Traumafolgen. Auch heute ist es jedoch in vielen Kliniken noch völlig normal, dass Babys getrennt von der Mutter schlafen sollen. Ein Baby gehört jedoch für eine gesunde Bindung immer und nur mit kleinen Unterbrechungen zur Mama oder einer anderen Bezugsperson. Für ein Baby ist es eine existenziell bedrohliche Erfahrung und führt zu tiefen Ängsten, wenn es allein in einem Bett ohne Kontakt zur Mutter liegen muss. Ich finde, das ist auch gut nachvollziehbar, weil stellen wir uns mal vor, wir sind ja 9 Monate in dem Bauch. Das heißt, die ganze Zeit im Kontakt zum Herzschlag der Mutter, zum Körper der Mutter. Und dann erleben wir schon mal, was eher so eine herausfordernde Situation ist, so eine Geburt. Und dann danach sollen wir allein sein. Und erleben eben oder hören keinen Herzschlag mehr, kriegen die Berührung nicht mit. Da sind wir verloren als kleines Baby. Und was da ganz eine wichtige Rolle spielt, ist, dass ein Baby nämlich noch nicht gelernt hat, dass seine Mama auch dann da ist, wenn es sie nicht hört, riecht, sieht und fühlt. Die sogenannte Objektpermanenz nennt sich das. Und das ist die Fähigkeit, die Existenz eines anderen Menschen in sich zu spüren, und zwar auch dann, wenn er nicht anwesend ist. Und diese Fähigkeit der Objektpermanenz entsteht erst etwa in den ersten 18 Lebensmonaten und das auch nur Schritt für Schritt. Voraussetzung dafür, dass sich diese Objektpermanenz entwickeln kann, ist jedoch auch, dass das Kind eine sichere Bindung erfahren darf in diesen ersten Monaten. Wird es zu früh und zu lange von den Eltern getrennt, führt das zu einem Trauma, welches wir dann im Erwachsenenalter nicht bewusst erinnern können. Diese Erfahrung speichern wir nämlich im impliziten Gedächtnis ab, also im Grunde eher im Körper und nicht im Bereich bewusster, erinnerbarer und mit Bildern in uns vor unserem inneren Auge gemachten Erfahrungen. Wir können uns nur selten bewusst an unsere ersten 3 Lebensjahre erinnern, also jene Zeit, in der leider ganz viel Bindungstrauma und Verlusttrauma entsteht. Auch bei mir in dem Fall, was ich vorher erzählt habe, in der Schwangerschaft, war es ja auch mein körperliches, implizites Gedächtnis, das mir zeigt, dass ich einen verlorenen Zwilling habe. Ja, und Menschen, die in diesen frühen Jahren Verlust erlebt haben und das Getrenntwerden von Mutter und Baby, beispielsweise nach einem Kaiserschnitt von vielen Stunden und das Versorgen des Babys in einem anderen Raum, ist ein solcher Verlust. Wenn das Menschen eben erlebt haben, dann haben sie als Erwachsene Symptome, die dem Erleben eines Babys oder Kleinkinds ähneln. Da sie eben nicht die Möglichkeit hatten, ein gesundes Gefühl von Objektpermanenz zu entwickeln, haben sie vielleicht auch im Erwachsenenalter dann starke Ängste und Gefühle des Verlassenwerdens, wenn zum Beispiel ihr Partner oder Partnerin nicht anwesend sind. Manche neigen auch zu übermäßiger Kontrolle des anderen, zur emotionalen Erpressung. Dazu gehört zum Beispiel, wenn wir sowas sagen wie, wenn du gehst, dann sterbe ich. Auch extreme Eifersucht oder Grenzüberschreitungen des Partners und seinen Bedürfnissen nach Alleinsein gehören zu solchen Symptomen. Aber eben auch alles, was ich mal in der Folge zum Thema Fawn-Response und Unterwerfungsstrategie gezählt habe, kann dann auftreten, wenn wir Verlusterfahrungen gemacht haben. Es entsteht aus Verlustangst sehr schnell auch eine emotionale Abhängigkeit. Dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Folge. Und vielleicht kennst du diese Symptome von starker Eifersucht, Panik, vom Verlassenwerden, irrationale Verlustängste und der totalen Fixierung auf deinen Partner oder deine Partnerin oder auch andere Personen in unserem Leben. Also es nehmen dann auch manchmal andere Personen die Position von wichtigen Bindungspersonen ein, Freunde zum Beispiel. Und wenn die Freundschaften dann mit diesen Personen ja drohen zu zerbrechen, aktiviert das in uns diese alten Ängste. Was ich auch spannend finde im Kontext Verlusttrauma ist, dass wir ein Verlusttrauma entwickeln können, ohne dass wir richtig verlassen wurden von unserer Bindungsperson. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass wir zwar keine frühe Bindungsperson verloren haben, uns aber damit gedroht wurde. Sätze wie, die wir dann gehört haben, könnten sein, wenn du das machst, verlasse ich dich. Wenn du jetzt nicht hörst, lasse ich dich allein. Oder wenn du das oder jenes weitermachst, dann schicke ich dich in ein Internat. Solche Sätze manipulieren uns mit der Angst vorm Verlassenwerden und führen ebenfalls zu starker Verlustangst, auch dann im Erwachsenenalter. Vorher habe ich von der Fawn Response als Folge von einem Verlusttrauma gesprochen. Also diese Unterwerfung, dass wir unsere Bedürfnisse hinten runterfallen lassen, sehr nett sind, uns schwer tun, Nein zu sagen. Das zählt alles so zu dieser Fawn Response. Das ist eine Überlebensstrategie, die entstehen kann, wenn wir Verlusterfahrungen gemacht haben. Es kann aber auch sein, dass Menschen mit Verlusterfahrungen eher nach Autonomie suchen, unabhängig wirken, sich gar nicht mehr an Menschen binden wollen und sich stattdessen vielleicht an Objekte und Wohnräume binden. Auch Geldmangel kann dann Verlustangst triggern oder es kann sein, dass wir uns übertrieben Gedanken um unseren Besitz oder unsere Arbeitsstelle machen. Also du siehst, die Palette an Ursachen und Symptomen von Verlusttrauma ist extrem groß. Es gibt so viele Symptome, die im Kern auf die Angst vorm Verlassenwerden oder Verlust zurückzuführen sind. Wenn wir dies erkennen und unser eigenes Bindungsverhalten im Erwachsenenalter beobachten und verstehen, dann haben wir die Möglichkeit, all das, was in uns noch geprägt ist, von Verlustangst zu transformieren und zu integrieren. Wenn wir jene Anteile in uns begegnen, die wahrscheinlich immer noch in einem hinteren Winkel unserer Psyche zittern und sich einsam fühlen, dann haben wir die Chance, ihnen achtsam und mit Geduld zu vermitteln, dass im Hier und Jetzt wieder alles sicher ist. Das mögen solche inneren Anteile häufig nicht glauben. Und natürlich, wir können niemals ausschließen, dass ein geliebter Mensch stirbt oder uns verlässt. Solche Dinge geschehen natürlich in einem menschlichen Leben, das gehört dazu. Auf dem Weg der Transformation eines Verlusttraumas entwickeln wir jedoch eine nährende und haltende Bindung zu uns selbst, dem Menschen, der immer bei uns ist. Eine wohlwollende, liebevolle und sichere Verbindung zu uns selbst ist notwendig, um mit dieser Tatsache des Lebens, dass Menschen irgendwann gehen, zurechtzukommen. Bei einem frühen Verlusttrauma kann es passieren, dass wir keine eigene, stabile und sichere Identität bilden konnten. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, uns auf die anderen Bezugspersonen zu konzentrieren, aus Angst, dass diese auch wieder gehen könnten. Und diese erwachsene Identität und das Versorgen des versehrten inneren Kindes, das die Verlusterfahrung erinnert, ist wichtig, um zum einen wieder nährende Beziehungen ohne Eifersucht und Verlustangst führen zu können und auch um vertrauen zu können und uns wirklich auf einen anderen Menschen wieder einlassen zu können. Wir dürfen eine Sicherheit in uns kultivieren, die uns emotional unabhängig von anderen Menschen macht. So können wir dem Leben seinen Lauf lassen, in einer Partnerschaft dem Gegenüber seinen Raum lassen und auch selbst Raum einnehmen. Das heißt, uns auch nicht mehr zu unterwerfen und uns mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen zu zeigen. Weil Verlustangst macht das oft unmöglich. Die existenzielle Bedrohlichkeit eines Verlusts darf weichen in eine erwachsene Form der Bindungsfähigkeit. Und das betrifft Menschen, die aus der Bindung komplett rausgehen als Strategie, um nie wieder in diesen Schmerz des Verlustes zu kommen. Und auch jene Menschen, die eher das so entwickelt haben, sich zu unterwerfen und sich sehr auf die andere Person zu fokussieren. Also ich kenne tatsächlich Anteile, die haben, der eine Anteil in mir hat eher gelernt, okay, ich will keine Bindung mehr, ich gehe super stark in die Unabhängigkeit, mache alles für mich und muss stark sein. Und der andere Anteil hat jedoch gelernt, sich zu unterwerfen. Und beide Anteile dürfen lernen, dass Bindung auch sicher möglich ist und dass wir überleben, wenn jemand anders geht. Denn als Kind ist nämlich der Verlust einer Bindungsperson existenziell. Unser Überleben ist, je kleiner wir sind, absolut abhängig von unseren Bezugspersonen. Daher ist die Reaktion unseres Nervensystems auf einen frühen Verlust auch an pure Überlebensenergie gekoppelt. Jene Anteile in uns, also die ich jetzt gerade auch von mir beschrieben habe, die als Erwachsene immer noch diese unglaublich bedrohliche Angst vor Verlust haben, dürfen und müssen auf dem Weg der Integration den Verlust auch betrauern. Durch das Betrauern entsteht nach meiner eigenen Erfahrung erst die Möglichkeit, klar zu sehen, ja, das ist mir tatsächlich passiert. Da wir uns an den frühen Verlust von wichtigen Personen in unserem Leben oder Tieren auch oft nicht mehr bewusst erinnern, hilft uns die tiefe Trauer zu spüren und fließen zu lassen, dabei zu akzeptieren, dass der Verlust tatsächlich passiert ist. Wir können erkennen, dass die Verlustängste aus der Vergangenheit kommen und können akzeptieren, dass der Verlust vorbei ist und wir ihn überlebt haben. Wir erkennen dadurch auch, dass wir ohne den Menschen leben konnten, wodurch die Angst, verlassen zu werden, sich reduzieren kann. Die inneren Anteile dürfen lernen, dass unser Leben auch ohne den Partner oder eine andere Person oder auch ohne ein Objekt gesichert ist. Dass wir jetzt, wo wir größer sind, natürlich immer noch abhängig sind von anderen Menschen, denn wir sind ja Bindungswesen, doch wir sind nicht mehr existenziell abhängig von einer einzigen speziellen Person und wir sind auch in der Lage, uns selbst gut zu tun und selbst Sicherheit und Ruhe zu vermitteln, uns selbst zu regulieren und unter Stress auch wieder in Balance zu finden, ohne dafür unbedingt unseren Partner oder Partnerin oder anderen Menschen existenziell zu brauchen. Wir können sozusagen eine Heimat in uns selber finden. Und ich kann mich noch super gut erinnern, auf meinem Weg auch der Integration von dieser Verlustangst, dass ich habe eine sehr gute Freundin und auch Kollegin und ich habe mich mal mit ihr unterhalten und ich habe richtig gespürt, wie mein inneres Kind sie als Bindungsperson deklarieren wollte, so sich wirklich komplett darauf verlassen wollte, dass sie für immer da ist und die sichere Person ist in meinem Leben. Und diesen Druck möchte natürlich kein anderer Mensch auf seinen Schultern haben. Auch sie wollte diesen Druck nicht auf ihren Schultern haben. Und ich habe ihn ihr natürlich auch nicht übergeben. Aber wir haben uns darüber ausgetauscht und sie hat mir dann auch geholfen zu schauen, hey, wer könnte denn diese sichere Person in meinem Leben sein, die immer da ist? Und jetzt schau mal, ob du drauf kommst, wer das ist. Wer ist in meinem Leben die Person, die immer da ist? Und vielleicht kommst du direkt drauf, ja, das bin ich selber. Ich selber bin die einzige Person, die mein Leben lang immer bei mir ist. 24 Stunden am Tag, jede Minute, jede Sekunde. Ich selber. Und heute finde ich es richtig, richtig schön. Ich bin richtig froh, dass sich das so entwickelt, weil ich merke, dass jetzt mein inneres Kind sogar mich selber als einziges, wahres, sicheres Wesen erkennt. Und wenn ich dann versuche, eher ein anderes Helferwesen in mir, das mache ich in meiner Arbeit mit meinen Klienten auch, dass wir innere Helferwesen als Co-Regulationspartner installieren. Und wenn ich mich mit denen verbinde, da ist dann auch eine Sicherheit da, aber noch sicherer ist es für mein inneres Kind, wenn ich mich wirklich mit mir verbinde, wenn ich meinen Körper spüre, wenn ich mich mit meinem wahren Wesen verbinde, mit meiner eigenen Energie. Und das ist, da soll es hingehen. Ja, dass wir uns zwar schon mit anderen verbinden und wohlfühlen und sicher fühlen und uns hingeben können, aber wir in uns diesen sicheren Hafen haben. Und diese existenzielle Angst, die nämlich diese inneren Kinder haben, die entspricht dieser Angst, die ein Baby und ein Kleinkind hat, weil die können sich noch nicht selber regulieren. Und für die braucht es eben ein anderes Nervensystem, früher die Bezugspersonen, um sich zu regulieren und heute uns selber. Also die erwachsenen Anteile in uns. Und das können wir als Erwachsene lernen, uns selbst zu regulieren, auch wenn unser Nervensystem vielleicht in einigen Situationen immer noch wie das Nervensystem eines Kleinkindes auf Mama oder Papa wartet, um sich wieder sicher zu fühlen. Und wenn wir das nämlich nicht lernen, dann entstehen häufig als Symptom und Ursache oder nicht Ursache, sondern Folge von Verlusttrauma, entsteht eben emotionale Abhängigkeit in Beziehungen, in denen ein oder beide Partner nicht ohne den anderen sein können. Also wenn ich nicht aufgepasst hätte und bemerkt hätte, dass mein inneres Kind versucht, meine Freundin als sichere Bezugsperson zu deklarieren und zu nehmen, dann wäre da vermutlich eher eine toxische, emotional abhängige Beziehung entstanden. Und es mag irgendwie romantisch wirken, wenn man denkt, ich kann ohne den anderen nicht leben. Aber es ist wirklich die Basis für toxisch belastete Beziehungen. Und es belastet auf Dauer stark. Und wie gesagt, niemand möchte diesen Druck auf seinen Schultern, dass ich verantwortlich bin für die Bedürfnisse und die Sicherheit von anderen Menschen oder andersrum. Das können wir nicht halten. Wir müssen ja sozusagen alle selber unsere inneren Kinder halten. Können wir nicht noch die von anderen halten. Also wir sind wirklich selber die sicherste Person für uns. Und deshalb lade ich dich ein. Wenn du dich angesprochen fühlst und es dir so ähnlich geht wie mir, ja, und sich etwas in dir vielleicht aktiviert hat durch das, was ich jetzt beschrieben habe, dann gönn es dir, näher zu erforschen, welche Teile in dir vielleicht im Hier und Jetzt Sicherheit erfahren dürfen. Vielleicht magst du dir auch traumasensible Begleitung dazu suchen. Das kann ich von Herzen empfehlen. Es ist auf jeden Fall auch immer wunderbar, wenn du dich mit anderen achtsamen Menschen dazu austauschen kannst. Mit Freunden zum Beispiel, wie ich das mit meiner Freundin gemacht habe. Verlustangst ist wirklich keine Seltenheit. Ich denke, du wirst mindestens einen Menschen in deinem Umfeld finden, dem es genauso geht. Und die Gewissheit, damit nicht allein zu sein, zeigt jenen verletzten Anteilen uns, dass wir uns aus der gefühlten Einsamkeit hinaus in die Sicherheit wagen dürfen. Es ist nie zu spät, wieder Sicherheit und Vertrauen aufzubauen. Und es ist ein wunderbarer und ganz transformierender Prozess auf allen Ebenen, wenn sich die kleinen, verletzten und ängstlichen, verlassenen Anteile in uns wieder aus ihrem Schneckenhaus trauen und erfahren dürfen, dass Sicherheit und Geborgenheit wieder möglich sind. In diesem Sinne wünsche ich dir heute ganz besonders eine wohlwollende, stärkende und geborgenheitsgebende Erfahrung für all deine Anteile in dir. Auch wenn ich mich nochmal wiederhole, du bist nicht allein. Fühl dich gerne mit mir verbunden. Wir wandeln, und das hilft mir immer, mir vor Augen zu führen, wir wandeln hier alle gemeinsam auf dieser Erde, auf diesem Planeten, auf demselben Boden, auch wenn ein paar Kilometer vielleicht zwischen uns liegen. Aber ich strecke meine Hand nach dir aus. Ich reiche sie dir. Und fühl dich deshalb gern mit mir verbunden. Du bist nicht allein. Und meld dich auch jederzeit gerne, wenn du Lust hast, gemeinsam mit mir an deiner Verlusterfahrung, ja, zu arbeiten, diese zu integrieren. Ich unterstütze dich von Herzen gern. Alles, alles Liebe zu dir. Deine Lisa Marie. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen und hast du für dich etwas Hilfreiches mitnehmen können? Dann bewerte sie gerne auf iTunes oder nutze den Link in den Shownotes, um eine Google-Bewertung zu schreiben. Dadurch werden mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam und haben die Chance auf ihre oft lang ersehnte Veränderung in ihrem Leben. Ich danke dir von Herzen dafür. Du hast Fragen oder möchtest mir schreiben, zum Beispiel um ein Erstgespräch für das traumasensible Coaching zu vereinbaren, dann nutze auch dazu gerne die Links in den Shownotes. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Alles Liebe zu dir, deine Lisa Marie.